Vortragsreihe im Sommersemester 2014. Der Erste Weltkrieg am Oberrhein. Vierter und letzter Vortrag. Dr. Arndt Schreiber. Omnia pro Patria. Erfahrung und Erinnerung des Ersten Weltkriegs an der Universität Freiburg.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und auch das Interesse, das Sie mir signalisieren mit Ihrer Anwesenheit. Sie alle kennen sicherlich den Haupteingang des Kollegiengebäudes 1. Und wahrscheinlich haben Sie auch schon die zahlreichen Beschädigungen an dessen Buntsandsteinfassade bemerkt. Also Sie sehen da so allerlei Löcher um die Tür, das Portal herum. Diese Spuren stammen jedoch nicht, wie das angebrachte Hinweisschild suggeriert, aus dem Jahr 1944, sondern vom schwersten feindlichen Luftangriff auf Freiburg im Ersten Weltkrieg, an den das auf der linken Seite des Portals eingemeißelte Datum 14. April 1917 erinnern soll. Es demonstriert auf plastische Weise, dass unsere Hochschule aufgrund ihrer Grenzlage so direkt wie kaum eine andere akademische Bildungseinrichtung in Deutschland von den Auswirkungen dieses massiven militärischen Konflikts betroffen war. Mein Vortrag versucht angesichts dessen zum einen die Frage zu beantworten, wie die Lehrkräfte der Albert-Ludwigs-Universität ihre Kriegserlebnisse im Felde bzw. an der Heimatfront erlebten und verarbeiteten. Da sich beides nicht zuletzt in den Reaktionen des Rektorats und Senats niederschlug, sind zum anderen auch deren sinnstiftende Äußerungen und organisatorischen Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen. Abschließend möchte ich vor dem Hintergrund der gravierenden historischen Folgen der deutschen Niederlage von 1918 kurz auf jene Formen und Inhalte der institutionellen Kriegserinnerung eingehen, welche die Freiburger Alma Mater während der Weimarer Republik entwickelte. Nach Auskunft des städtischen Kriegschronisten Oskar Hafner prägten Kundgebungen von elementarer Wucht und überwältigender Wirkung das Freiburger Straßenbild der letzten Julitage des Jahres 1914. Besonders die begeisterungsfähige akademische Jugend sei jeden Abend zum Siegesdenkmal gezogen, wo vaterländische Lieder erklangen und patriotische Ansprachen gehalten wurden. Auch die ehemalige Freiburger Kunstgeschichtsstudentin Margarete Salles berichtet in ihren Memoiren, wie sie ihre Kommilitonen und Professoren von Orgien nationalistischer Begeisterung erfasst sah und der Krieg für diese in jedem Sommer eines der erstrebenswertesten Ziele der Menschheit zu sein schien. Christian Geinitz hat in seiner sehr lesenswerten Monographie über das sogenannte August-Erlebnis allerdings zu Recht darauf hingewiesen, dass es Äußerungen echter Kriegseuphorie von stets von stimmloser Kriegsbereitschaft zu unterscheiden gilt. Tatsächlich lassen die persönlichen Niederschriften Freiburger Hochschullehrer keinesfalls auf eine euphorische Begrüßung des Kriegsbeginns an der Alberto Ludovicianer schließen. Allein der damals 43-jährige Theologe Engelbert Krebs empfand die Generalmobilmachung als überaus segensreich und notierte am 5. August in sein Kriegstagebuch: Ist es nicht eine Gnade Gottes? Oh, unser deutsches Volk wurde, Moment. Ist es nicht eine Gnade Gottes, die unser deutsches Volk vor dem Versumpfen bewahrt? Hat man nicht immer gesagt, wir brauchen wieder einmal einen Krieg, der uns moralisch aus der Niederung und politisch aus dem Parteihader herausreißt? Die Mehrzahl der Professoren mag den Ausbruch des Ersten Weltkriegs jedoch ähnlich beunruhigt erlebt haben, wie der ab dem Wintersemester 1914-15 in Berlin lehrende Historiker Friedrich Meinecke. Dieser, der Altphilologe Richard Reitzenstein und der Anatom Franz Keibel, feierten am 25. Juli 1914 mit zahlreichen Kollegen gerade ihren bevorstehenden Abschied von Freiburg, als sie überraschend vom Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien erfuhren. Die stumme Betroffenheit der Anwesenden schildert Meinecke in seiner Erinnerung: Mit einem Schlage war das Festmahl zu Ende und in tief ernster, ich muss wohl sagen, bedrückter Stimmung gingen wir durch die Kaiserstraße nach Hause. Vorbei an dem Siegesdenkmal von 1870, um das sich eine Studentenschar gesammelt hatte und jubelnd die Wacht am Rhein sang. Uns Alten war nicht zum Jubeln. Das, was jetzt vor uns lag, war viel dunkler und unberechenbarer als das, was einst im Juli 1870 aufgeflammt war. Von dem Willen aber, stark und entschlossen zu bleiben, waren wir alle erfüllt. So verbanden sicherlich auch nahezu alle Dozenten ihre höchste Freude, so Meinecke, über den neuen Gemeinschaftsgeist, welchen die feindliche Bedrohung unter den Deutschen erzeugt hatte. Meinecke bezeichnete die Nachricht von der sozialdemokratischen Annahme der Kriegskredite im Reichstag noch in der Rückschau des Jahres 1944 als einen der schönsten Momente seines Lebens. Da die männlichen Studierenden der Albert-Ludwigs-Universität zum planmäßigen Ende der Vorlesungszeit am 31. Juli 1914 wohl etwas schneller als erwartet aus der Stadt verschwunden waren, verzichtete Prorektor Alfred Schulze im Gegensatz zu seinen Amtskollegen an anderen deutschen Universitäten darauf, die zu den Fahnen eilenden Freiburger Studenten feierlich zu verabschieden. Hier vielleicht kurz ein Einschub. Prorektor, nicht, dass Sie das wundert, der Rektor ist bis 1918 der Großherzog, deswegen heißt der eigentliche Rektor Prorektor. Gleichermaßen erstaunt, wie wenig der aufziehende militärische Konflikt den akademischen Senat beschäftigte. Zwar hatten die Senatoren auf ihrer letzten Juli-Sitzung für den Mobilmachungsfall beschlossen, das städtische Friedrichsgymnasium mit genügend Unterrichtsräumen auszustatten und dem Roten Kreuz 250 Stühle zu leihen. Am 1. August befassten sie sich jedoch wieder ausschließlich mit Habilitations- und Berufungsfragen. Auch mit ihrer ersten Interpretation des vielbeschworenen Geistes von 1914 sollte unsere Hochschule nicht vor dem 16. September an die Öffentlichkeit treten. In diese erwiderten Prorektor und Senat auf eine 4 Tage zuvor eingegangene Solidaritätsadresse der Universität Wien: Die Feinde ringsum gieren nicht bloß danach, unser staatliches und wirtschaftliches Sein zu vernichten. Es ist auch auf die Eigenart unserer Kultur, auf unseren Anteil am Geistesleben der Menschheit abgesehen. Ja, unsere sittliche Führung soll vor aller Welt verlästert und in den Staub gezogen werden. Aber nur umso stolzer erheben wir das Haupt im Bewusstsein unseres eigenen Wertes, noch gestärkt durch die wunderbare geistige Erhebung, die uns der Krieg selbst jetzt schon gebracht hat. Solches Pathos lenkt freilich allzu leicht davon ab, dass die Universitätsleitung die Wirklichkeit des Krieges durchaus realistisch einschätzte. So lehnte sie Ende August das Gesuch der Leipziger Akademischen Rundschau um monatliche Berichte über studentische Heldentaten mit der lapidaren Begründung ab, man werde, Zitat, über die Schicksale der im Felde stehenden Studierenden kaum etwas anderes als vielleicht deren Tod erfahren. Insgesamt wurden zwischen 1914 und 1918 etwa 86% der Studenten und 41% der Lehrberechtigten zum Heeres- oder Sanitätsdienst verpflichtet. Rund 16% der Letzteren meldeten sich bis zum Schluss des Wintersemesters 1914-15 sogar als Kriegsfreiwillige. Von den Mitgliedern des Lehrkörpers beteiligten sich mehr als 63% der außerordentlichen Professoren, ca. 54% der Privatdozenten, aber nur ein knappes Fünftel der zumeist schon über 45-jährigen Ordinarien in irgendeiner militärischen Funktion am Kriegsgeschehen. Ordnet man diesen Personenkreis den einzelnen Universitätsfakultäten zu, dann waren über 2/3 der Mediziner, fast 46% der Juristen und Nationalökonomen, 33% der Mathematiker und Naturwissenschaftler sowie 28% der Dozenten der Philosophischen Fakultät Kriegsteilnehmer. Aber mehr als diese 5 Fakultäten gab es damals nicht. Die vom Militärdienst grundsätzlich befreiten Theologen, die kommt noch hinzu, stellten lediglich einen Feldgeistlichen. 4 Extraordinarien, ein Privatdozent, 7 wissenschaftliche Assistenten, 4 sonstige Bedienstete und 555 Studierende der Albert-Ludwigs-Universität kehrten aus dem Völkerkrieg nicht lebend zurück. Während die kriegstauglichen Studenten wohl überwiegend als einfache Infanteristen an der Front kämpften, variierte die militärische Verwendung der Freiburger Hochschullehrer ganz erheblich. Von den mit Abstand am häufigsten im Felde stehenden Nicht-Ordinarien dienten die meisten bei der Artillerie oder im Etappengebiet, einige Naturwissenschaftler ebenso als Gasoffiziere oder Kriegsgeologen. Die Mediziner wurden dagegen vorrangig zum Sanitätsdienst herangezogen, den sie entweder in mobilen Feldlazaretten oder in einem der zahlreichen Reserve- bzw. Vereinslazarette Freiburgs ausübten. Manche von ihnen waren zudem als Armeepathologen, Chorhygieniker und Militärpsychiater tätig. Die restlichen uniformierten Professoren und Privatdozenten wurden vor allem bei der Postüberwachung eingesetzt, leisteten Garnisonsdienst oder arbeiteten als Dolmetscher in Kriegsgefangenenlagern. Sie alle bekleideten ihrem gesellschaftlichen Prestige entsprechend in der Regel mittlere Offiziersränge, nur wenige brachten es lediglich bis zum Unteroffizier. Doch auch die nicht zum Militär einberufenen Dozenten entfalteten eine bemerkenswerte Betriebsamkeit. Viele stellten sich gleich nach Kriegsausbruch dem Freiburger Roten Kreuz zur Verfügung, halfen beim Aufbau der kommunalen Kriegsfürsorge und oder organisierten Geld- und Sachspenden für gefangene deutsche Soldaten. Die Sprach- und Naturwissenschaftler unter ihnen erteilten daneben oft noch Schulunterricht, während einige Mediziner mehr als 350 freiwillige Lazaretthelferinnen ausbildeten. Andere Gelehrte qualifizierte ihr Fachwissen für verschiedene Aufgaben im Bereich der staatlichen Verwaltung. Annähernd jeder 5. Freiburger Hochschullehrer wurde darüber hinaus auch kriegspublizistisch aktiv. Zusammen mit den Kriegsnummern ihrer akademischen Mitteilungen und einigen Weihnachtssonderdrucken sandte die Universität ihren bewaffneten Angehörigen mehrere dieser Schriften ab 1915 zweimal im Jahr als literarische Liebesgaben ins Feld. Zur Finanzierung all dessen belastete die daheim gebliebenen Lehrkräfte nicht nur permanent ihre Privatvermögen. Vom Sommersemester 1916 an verzichteten sie freiwillig zugunsten der akademischen Kriegsfürsorge sogar regelmäßig auf 1% ihrer Unterrichtseinkünfte. Einem Bankkonto für gemeinnützige Zwecke flossen auch die aus den öffentlichen Kriegsvorträgen erzielten Einnahmen der Gelehrten zu. In erster Linie zielten diese vom 28. Oktober 1914 bis zum 13. November 1918, also zwei Tage nach dem Waffenstillstand noch, von den Vertretern aller Fakultäten gehaltenen und lediglich in den Sommermonaten unterbrochenen Reden darauf ab, die örtliche Bevölkerung über die historischen, politischen, ökonomischen, rechtlichen und kulturellen Zusammenhänge des Krieges aufzuklären. Die thematische Spannbreite reichte dementsprechend von Heinrich Finkes Idee des heiligen und gerechten Krieges in der Geschichte und Alfred Goetzes deutscher Heeressprache über Friedrich Oltmanns Kampf der Pflanzen im Schwarzwald und Engelbert Krebs Bedeutung der Feldseelsorge für die kommende Friedenszeit bis hin zu Alfred Roches Psychologie der Neutralität und Robert Liefmanns Frage, bringt uns der gegenwärtige Krieg dem Sozialismus näher? Recht bald wurden diese zunächst auf die Räume der Universität beschränkten Aufklärungsbemühungen auf weitere südbadische und mehrere elsässische Gemeinden sowie den vaterländischen Unterricht für Mannschaften im gesamten oberrheinischen Etappengebiet ausgedehnt. Trotz der vielgestaltigen militärischen oder zivilen Inanspruchnahme ihrer Mitglieder fanden an der Albert-Ludwigs-Universität während des gesamten Ersten Weltkrieges Lehrveranstaltungen statt. Bei einer Anzahl von lediglich 300 bis 500 dauerhaft in Freiburg präsenten Studierenden, von denen im Schnitt ein Drittel Frauen und die übrigen militärfrei, nicht verwendungsfähig, einstweilen vom Kriegsdienst zurückgestellt, Hilfsärzte in einem der hiesigen Lazarette oder die ersten invaliden Soldaten waren, mussten die Fakultäten zu Beginn des Wintersemesters 1914-15 allerdings mindestens 10% ihrer bisherigen Vorlesungen und Übungen ersatzlos streichen. Die dunkle Ziffer der kriegsbedingten Unterrichtsausfälle dürfte jedoch einen fast doppelt so hohen Wert erreicht haben, weil ein Großteil der in den Vorlesungsverzeichnissen mit dem Zusatz im Felde versehenen Dozenten seinen angezeigten Lehrverpflichtungen kaum im vollen Umfang nachkommen konnte. Als der grassierende Kohlemangel und die Zerstörung des Anatomiegebäudes durch feindliche Luftangriffe den Senat ab 1917 überdies zu räumlichen Einschränkungen zwang, kursierten sogar die ersten Schließungsgerüchte. Der damalige Prorektor Georg von Below appellierte deshalb wiederholt an die lokale und regionale Presse, das tatsächliche Ausmaß dieser Probleme nicht an das Licht der Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Vor allem lag der Albert-Ludwigs-Universität das Wohl ihrer aus dem Krieg heimkehrenden Studenten am Herzen. Bereits im Frühherbst 1916 hatte die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät zu einem Kriegsferienkurs geladen, in dem etwa 30 hochmotivierte Studierende erschienen waren. Als am schlimmsten befand die Fakultät den Wissensstand der Notabiturienten, die sich zunächst einmal den Lernstoff der Oberprima aneignen müssten. Nachdem das Karlsruher Kultusministerium dem Senat die erforderlichen Mittel zugesagt hatte, plante die Universität für ihre älteren Kriegsstudenten größere Ferienkurse und spezielle Nachhilfskurse für vorzeitig examinierte Schulabgänger. Obwohl beides erst in Friedenszeit greifen sollte, boten einzelne Dozenten auch schon während des Krieges solche Ergänzungs- und Wiederholungsübungen an. Parallel dazu veranstaltete die Alberto Ludovicianer auf Wunsch des Militärs ab dem Wintersemester 1917-18 Fronthochschulkurse für Absolventen und Studierende der Rechts- und Staatswissenschaften, der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer sowie der Philosophie, Philologie und Geschichte. Der Weltkrieg selbst tauchte als Thema der akademischen Lehre eher selten auf. Zu nennen wären hier beispielsweise die Vorlesungen Ludwig Neumanns über Mitteleuropa mit besonderer Berücksichtigung der politischen und der Kriegsgeografie, Rudolf Schulz zu zivilprozessualen Zeitfragen und den Kriegsnotgesetzen, Götz Briefs über die deutsche Volkswirtschaft im Kriege, Karl Doves zu den afrikanischen Kriegszielen europäischer Völker und Adolf Oberst über Kriegschirurgie. Zur Verbesserung des Wissens über Deutschlands Verbündete und Widersacher wurde darüber hinaus der Historiker Wolfgang Michael am 18. Juni 1918 mit einem zweistündigen Lehrauftrag für westeuropäische Geschichte betraut und gegen Kriegsende eine sehr gut besuchte 10-tägige Vortragsreihe über das neutrale Spanien abgehalten. Daneben las im Sommersemester 1917 der Nationalökonom Schulze-Gevernitz über Flandern und Professor Dove kündigte zum Winterhalbjahr 1917-18 erstmals wirtschaftsgeografische Übungen zur Auslandskunde an. Zur kriegswichtigen Forschung an der Universität Freiburg hat bereits Andreas Lehmann im ersten Vortrag dieser Reihe alles Notwendige gesagt, weshalb ich auf dieses sehr komplexe Thema hier nicht näher eingehen möchte. Von allen Kriegsaktivitäten der Universitätsangehörigen und ihren dabei gemachten Erfahrungen sollte nach dem Sieg des Reiches eine ausführliche Chronik berichten. Bereits Anfang Juni 1915 hatte Prorektor Ludwig Aschoff die im Heeresdienst stehenden Studierenden ermuntert: Sendet uns das, was ihr der Erinnerung wert ist, erlebt und niedergeschrieben, damit auch unsere Hochschule dieser Kriegsgabe ihrer Söhne sich in späteren Jahren rühmen darf. Um in den Besitz möglichst vieler solcher erbaulichen Informationen zu gelangen, schickte Aschoff den Studenten im Februar 1916 sogar vorgedruckte Fragebögen an die Front. Die Eltern der Gefallenen bat er für das künftige Kriegserinnerungsalbum der Universität pietätvoll um Fotografien und Briefabschriften. Vermutlich aus finanziellen Gründen wurde nach Kriegsende jedoch keines dieser Projekte realisiert. Wie die wenigen kriegsuntauglichen Hörer peinigten die nicht felddienstfähigen Professoren immer wieder Gefühle der Minderwertigkeit und Nutzlosigkeit. Stellvertretend klagte der Rechtsordinarius Josef Partsch zum Weihnachtsfest 1915 den Kollegen und Studenten an der Front: Aus jedem Brief vom Schützengraben wird uns bewusst, welche Kluft zwischen denen besteht, die heute fechten und bluten dürfen, und uns, den Stubenhockern daheim. Im Einerlei des Tagewerkes, das wie im tiefsten Frieden weitergeht, merkt der Daheimgebliebene, dass er plötzlich hinter dem harten Geschlecht, das in schweigendem Handeln seine Pflicht tut, zurücksteht. Der gleich im August 1914 als einfacher Freiwilliger in die Armee eingerückte Nationalökonom Gerhard von Schulze-Gevernitz durfte es hingegen ein schönes Gefühl nennen, Zitat, neben Bauernsohn und Proletarier, übrigens auch vielen Studenten, in Reih und Glied zu stehen und hoffentlich etwas gedrillt zu werden. Während seines zweimonatigen Soldatenlebens beim Etappenflugzeugpark Oos genoss es der 50-Jährige stets als eine besondere Freude, an den morgendlichen Exerzierübungen teilzunehmen. Ansonsten musste er sich mit leichter Handarbeit begnügen, welche der überzeugte Sozialreformer gern verrichtete, Zitat, um den Studenten zu zeigen, dass die geringste Arbeit im Dienste des großen Ganzen wertvoll ist. Obgleich ihn einzelne Offiziere schon damals häufig an die Front mitnahmen, sollte ihm zuerst auf einer seiner zahlreichen Dienstreisen für das Auswärtige Amt nach Nordfrankreich bewusst werden, was der moderne Stellungskrieg für die Soldaten, das Land und seine Bevölkerung bedeutete. Am 15. Oktober 1914 berichtete er seiner Familie aus Arras: Ein Schlachtfeld und man sah nichts. Hier und da verriet das Aufwirbeln einer Staubwolke, dass eine Kugel eingeschlagen hatte. Übrigens einige hundert Meter vor uns. Wir waren nicht im Feuer. Freund und Feind waren unsichtbar in die Erde eingegraben. Man hätte die harte Tatsache der Schlacht bezweifeln können, wenn nicht der Anblick von Toten immer wieder an die grausige Wirklichkeit gemahnt hätte. Unvergesslich ist mir der Anblick eines toten Franzosen, eines schönen Mannes von ca. 30 Jahren. Seine wohlerhaltenen wachsgelben Züge schienen zu fragen, wozu? Wozu töten wir uns und noch dazu Deutsche und Franzosen, die schlechthin nichts gegeneinander haben können und so gut in Frieden zusammenleben könnten? Militärisch war auch hier die Lage wie überall. Gegenseitige Feldbefestigungen so stark, dass an ein Vorwärtskommen für beide Seiten kaum zu denken ist. Dabei liegen die vordersten Schützengräben manchmal nur 50 Meter auseinander. Man unterhält sich, aber sobald einer den Kopf herausstreckt, wird er totgeschossen. Wie wird das weitergehen? Was umso unerträglicher, befand der linksliberale Freiburger Reichstagsabgeordnete unter diesen Umständen die üppig gedeckte Tafel im Offizierscasino, verschob die Beseitigung derartiger Ungerechtigkeiten bei den Streitkräften jedoch auf die kommende Friedenszeit. Der Privatdozent für Philosophie, Georg Mehlis, beteiligte sich dagegen direkt am Frontkampf. Im Herbst 1914 kommandierte der 39-jährige Reserveleutnant bei Ypern eine 220-köpfige Infanteristenkompanie, die zu 80% aus jungen badischen Kriegsfreiwilligen bestand. Anfang Juni 1915 schilderte Mehlis seine Kriegseindrücke in den Freiburger Akademischen Mitteilungen, wobei er die Grausamkeit des Krieges keineswegs aussparte. So weckte etwa ein belgischer Flüchtlingsdreck sein aufrichtiges Mitleid. Mütter mit schreienden Kindern auf dem Arm, den größeren Jungen an der Hand. Arme, obdachlose Menschen, bepackt mit armseliger Habe, mit Betten und Hausgerät. Alte Männer, die kaum noch weiter können. Junge Menschen mit verzweifeltem Blick. hin und her geht's zum feindlichen Feuer. Ihr friedliches Dorf lag zwischen den kämpfenden Herren. Von beiden Seiten schlugen Granaten herein. Jetzt ist es eine leere Hölle des Grauens und des Entsetzens. Auf dem Weg seiner Truppe zu den vorderen deutschen Linien und bei dem anschließenden Sturmangriff auf die Franzosen geriet er selbst kurz darauf in einen Höllenlärm von Geschütz- und Infanteriefeuer, welchen er den Lesern des Hochschulplatzes mit den folgenden lapidaren Sätzen beschrieb. Lehmklumpen und Steine sausen mir um die Ohren, hier und da tönt ein Schrei. Von allen Seiten wird auf uns geschossen, von vorn, von rechts, von links. Die Verluste sind zahlreich. Von dem Gegner ist so gut wie nichts zu sehen. Er hat sich vortrefflich eingebaut. Ein Gefühl der Verlassenheit und Hoffnungslosigkeit will uns manchmal beschleichen. Als Feldärzte lernten auch einige Mediziner der Alberto Ludovicianer den blutigen Frontalltag kennen. Zu dies zählt etwa der Privatdozent Paul Diebken, dessen Reservefeldlazarett Mitte August 1914 in das Vogesendorf Lützelhausen bei Straßburg verlegt wurde. Dort brachten ihm die Sanitäter ständig neue, schwerverwundete oder sterbende Soldaten. Ihr Stöhnen und Jammern erfüllt die Luft und dazu machen in der Ferne erklingendes Gewehrfeuer, ratternde Maschinengewehre und dumpfe Kanonenschläge eine eigenartige Musik. Im ersten Augenblick war man wie betäubt von all dem Elend, berichtete er am 7. Dezember 1915 ebenfalls in den akademischen Mitteilungen seiner Hochschule, wobei er auch einen kurzen Einblick in die Schreckensbilder gewährte, die sich ihm immer wieder präsentierten. Da ist dem einen der halbe Schädel aufgerissen und das Gehirn quillt unter dem Verband hervor, da fehlt ein Auge, dort ein Ohr. Furchtbar anzusehen waren die Fälle, in denen der Unterkiefer weggerissen war und die Zunge mit dem Oberkiefer im Freien hing. Diebkens Fakultätskollege Ludwig Aschoff wurde in seiner Funktion als oberster Armeepathologe darüber hinaus mit den Folgen des Kriegseinsatzes von Giftgasen konfrontiert. Ich bin ganz erschüttert vom Geiste der Gasdämonen, der hier so viele erliegen, gestand er im Sommer 1916 seiner Mutter. Doch trieb ihn diese Krankheit, Zitat, gerade wegen ihres entsetzlich verwüstenden Charakters zu immer neuen Studien an. Das Kriegserlebnis der Nichtheeres- bzw. sanitätsdienstpflichtigen Freiburger Hochschullehrer blieb dem entgegen in der Regel ein vermitteltes. Meist pflegten sie mit ihren im Feld stehenden jüngeren Kollegen, Studenten und Verwandten einen intensiven Briefwechsel oder wurden bei deren Heimaturlauben wenigstens partiell über das Leben in den Stellungen unterrichtet. Einige fuhren hin und wieder auch selbst an die Front. So begleitete der Mathematikprofessor Lothar Hefter in den Jahren 1914 bis 1916 insgesamt 4 Liebesgabentransporte des Roten Kreuzes in das nördliche Frankreich, wo er zugleich seinen Bruder und die beiden Söhne sah. Auch Engelbert Krebs stattete seinem Bruder Albert an der Somme zu Ostern 1915 einen Besuch ab, der ihn bei La Boiselle sogar in einen echten Schützengraben führte. In sein Kriegstagebuch notierte er dazu am 8. April: Plötzlich hörte ich ein dumpfes, flatterndes Surren in der Luft und gleich drauf noch einen und noch einen dumpfen, kaum wahrnehmbaren Einschlag in der links von uns liegenden Wiese. Es waren 2 Granaten, die uns zum Gruße nachgeschickt waren und die verheißungsvoll gerade auf die Wiese getroffen, an deren Rand entlang wir die freie Fläche nach Contalmaison hinein durchschreiten mussten. Ich gestehe, dass mir auf diesem Wege sehr beklommen zumute war. Die Straße zu betreten wagten wir nicht, weil sie sehr exponiert war. Der Straßengraben war voll Wasser, so blieb nur die Wiese, in welcher vertrauenserweckende Granattrichter zu sehen waren. 9 Tage später passierte Krebs die alte belgische Universitätsstadt Löwen, deren Zerstörung er mit den Worten »Hu, wie das ausschaute, ein Ruinenfeld von furchtbarster Tragik« kommentierte. »Wie vieles wäre Belgien erspart geblieben«, meinte der Theologe, »wenn nicht ein sinnloser Verleumdungsfeldzug die Bewohner vor den Deutschen scheu gemacht oder sie zur Raserei aufgestachelt hätte.« Das nimmt hier Bezug auf die Franc-Tireur in Belgien, Large Heckenschützen, die dann auf die Truppen geschossen haben, und die deutschen Truppen haben doch sehr harsch reagiert. Die Schatten des Weltkrieges holten mehrere Freiburger Professorenfamilien allerdings auch in der Universitätsstadt ein. Die Ordinarien Georg von Below, Heinrich Finkel, Lothar Hefter, Franz Himmstadt, Alfred Hocher, Edmund Husserl, Friedrich Kluge und Otto Lehnel verloren einen ihrer Söhne. Ja, selbst die kinderlosen Hochschullehrer waren verheerten persönlichen Verlusten nicht gefeit. Von Engelbert Krebs' 5 Brüdern kehrten nicht mehr als 2 aus dem Feld zurück. Während sein Fakultätskollegen Josef Sauer im Frühjahr 1917 der jähe Kriegstod eines seiner Lieblingsstudenten deprimierte. Noch unmittelbarer erfuhren einige der Daheimgebliebenen die destruktive Kraft des Krieges bei den wiederholten Bombenabwürfen französischer und englischer Flugzeuge. Das detaillierteste Gelehrtenzeugnis über den schwersten Luftangriff vom 14. April 1917, der nicht nur die Anatomie in Schutt und Asche legte, sondern auch mehrere Fenster der heutigen Kollegiengebäude 1 und 4 zerstörte, stammt wiederum aus der Feder des christlichen Archäologen und Kunsthistorikers Sauer. Dieser saß gerade am Schreibtisch, als plötzlich Geschütze feuern und die Sirene ertönte. Kurz darauf entdeckte er eine ungeheure schwarze Explosionswolke und Bäume, die, Zitat, sich wie in einem Orkan beugten. Bei seiner Flucht vor all dem Krachen, Schießen und Dröhnen in den Keller zersprang eine Fensterscheibe, die ihn nur knapp verfehlte. Selbst ziemlich ruhig und geistesgegenwärtig half der Professor später noch, die Bombenopfer aus dem eingestürzten Hauptgebäude der Firma Himmelsbach zu bergen. Einen Tag später schrieb er dazu in sein Diarium: Im Treppenhaus war die ganze Treppe weg. Der Läufer hing wie ein Schlauch herunter, dahinter Steinblöcke, Balkon und Möbelstücke. Oben lagen Leichen eingeklemmt, zerrissen, zerquetscht. Bis zum Keller lief das Blut in Bächen herab. Eine weitere, immerhin in den Vorgarten seines Hauses eingeschlagene Bombe richtete lediglich geringe Schäden an. Drittens stellten die verschiedenen Auswirkungen des nahegelegenen oberelsässischen Kampfgebietes für Zivilisten durchaus eine direkte Kriegserfahrung dar. Sauer vermerkte am 9. August 1914 in seinen Privataufzeichnungen: Wer untertags vom Schlossberg nach Westen sah, gewahrte ständig aufblitzende Lichter, deutlicher noch des Nachts. Lichter, die wie geheimnisvolle Geistersprache vor den Vogesen hängen zu den Schwarzwaldbergen huschten, sodass er bald schon jedes fernere Geräusch für Kanonendonner hielt. Außerdem bevölkerten den gesamten Krieg hindurch Flüchtlinge und Verwundetentransporte die Freiburger Straßen. So quartierten die badischen Behörden bei Ernst Fabricius vorübergehend die recht große Familie eines elsässischen Beamten ein, was der Althistoriker bei allem Patriotismus als weniger angenehm fand. Keineswegs allein bei Kriegsbeginn beschlich die in Freiburg arbeitenden Universitätsdozenten deshalb ein stetes Gefühl der Unsicherheit. Überhaupt betrachten sie sich über den Kriegsverlauf nicht hinreichend informiert. Wie beunruhigend ist diese Ruhe, dieses Nichts mehr Wissen, dieses nur Unverbürgtes Hören, klagte Engelbert Krebs zum Beispiel im August 1914. Auch noch Ende des Jahres 1915 konstatierte er eine unheimliche Stille auf allen Fronten. Dafür rumoren in auswärtigen Zeitungen und inländischen Gesprächen umso lauter die Gerüchte von einer bald zu erwartenden großen Sache im Westen, einem Durchbruch südlich von Arras, in der Champagne oder am Belforter Loch und von einer Ausdehnung der orientalischen Unternehmung bis hin nach Ägypten. Die Zensur hatte Sauer in seinem Kriegstagebuch schon wenige Monate zuvor zur Farce erklärt, weil die Freiburger Zeitungen von einem der alliierten Luftangriffe auf die Stadt nicht einmal die einfache Tatsache berichten durften, obwohl inzwischen längst ein weiterer stattgefunden hatte. Seit Anfang 1915 galt es überdies der katastrophalen Versorgungslage zu begegnen. Durch den frequenzbedingten Rückgang ihrer zusätzlichen Einnahmen aus den Kolleg- und Prüfungsgeldern der Studierenden waren mitunter nicht einmal die gut verdienten Lehrstuhlinhaber fähig, die horrenden Schwarzmarktpreise zu bezahlen. Weil er die unzähligen Ersatzstoffe nicht vertrug, magerte der Historiker Georg von Below in den Jahren des Ersten Weltkrieges sogar auffallend ab. Auf finanzielle Engpässe unter den in Freiburg anwesenden Hochschullehrern ist möglicherweise ebenso die Tatsache zurückzuführen, dass deren geselliger Verkehr zum Kriegsende hin merklich abnahm. Die Freude über den Geist von 1914 war wenigstens einem Teil der Freiburger Heimatprofessoren schon viel früher völlig vergangen. Wie auf hoher See treiben wir in rasendem Sturm durch die sternlose Nacht, ohne dass auch nur der kleinste Lichtschimmer baldigen Endes dieser Heimsuchung und dieser Schrecken zu sehen wäre. Vom baldigen Sieg redet heute schon niemand mehr, hat Josef Sauer seinem Tagebuch bereits zu Silvester 1914 anvertraut. Der Optimismus Ludwig Aschoffs kannte dagegen bis in den Oktober 1918 hinein so gut wie keine Ermüdungserscheinung. Am Tag des Vertrags von Brest-Litowsk ermahnte er seine Mutter: Denke nur an das, was wir alles erreicht haben. Wir haben Russland, ein Land zehnmal so stark wie wir oder doch viel stärker, völlig auf die Knie gezwungen, eine neue Periode der Weltgeschichte heraufgeführt und dabei gleichzeitig einen Verteidigungskrieg gegen die übrige Welt in einen Eroberungskrieg umgewandelt. Man muss zittern, wenn man an diese Gnade denkt, die uns zuteil geworden ist. Also warum immer die schwarzen Flecken auf der Sonne sehen? Auch Krebs widersprach einer skeptischen Verwandten Mitte Juni 1915 noch auf das Heftigste. Mehr als ein Jahr später wurde es allerdings selbst für ihn, Zitat, schwierig, Woche für Woche religiöse Gedanken über den großen Krieg zu produzieren. Den meisten Freiburger Professoren dürfte es ohnehin am ehesten wie dem Philosophen Heinrich Rickert ergangen sein, der Krebs bei einem Gespräch am 27. Oktober 1915 über die aktuelle Situation sagte: Er fände gar keine Stellungnahme dazu. Er werde hin und her gerissen, ihm fehle die Kategorie dafür und er werde sich darum hüten, ein Wort über die ganze Frage zu schreiben. Nicht wenige Freiburger Hochschullehrer erfuhren ihre eigentliche Desillusionierung erst in Anbetracht der Waffenstillstandsverhandlungen mit den Alliierten und des revolutionären Sturzes der deutschen Fürstenhäuser. Bei ihrer Suche nach Gründen für diese Ereignisse gelangten die resümierenden Professoren zu recht unterschiedlichen Ergebnissen, die ich hier leider nicht näher ausführen kann. In der Tat hatten sich während des Krieges auch innerhalb der Reihen des Lehrkörpers der Albert-Ludwigs-Universität die außen- und innenpolitischen Meinungsverschiedenheiten gehäuft. Anfangs versuchten die Freiburger Ordinarien, außerordentlichen Professoren und Privatdozenten noch gemeinsam die aggressiven Kriegsschuld- und Barbareivorwürfe der Entente als infame Lügen und böswillige Verleumdungen zu entlarven, welche die Deutschen der Weltöffentlichkeit als ein brutales, kulturloses und verlogenes Barbarenvolk vorzuführen versuchten. Zusammen mit 21 anderen Universitäten des Reiches verlieh im September 1914 angesichts dessen auch die Alberto-Ludwigianer ihrer festen Überzeugung Ausdruck, dass die deutschen Armeen, Zitat, wo immer sie zur Zerstörung schreiten mussten, dies nur getan haben können in der bitteren Notwehr des Kampfes. Die Verantwortung für den bleibenden Schaden, welche der europäischen Kultur hierdurch zugefügt wurde, also denken Sie etwa an die Zerstörung der Kathedrale von Reims oder eben der berühmten Universitätsbibliothek von Löwen, laste allein auf denen, die sich nicht damit begnügen wollen, diesen ruchlosen Krieg zu entfesseln, sondern die auch davor nicht zurückschreckten, der friedlichen Bevölkerung zu heimtückischen Überfallen Mordwaffen gegen unsere auf den Kriegsbrauch aller gesitteten Völker vertrauenden Truppen in die Hand zu drücken. Damit sind die Franc-Tiroler in Belgien gemeint. Zum letzten Mal entrüsteten sich Freiburgs Prorektor Lothar Hefter sowie 18 weitere der 23 Universitätsrektoren Deutschlands über den Versuch des amerikanischen Präsidenten Wilson, das deutsche Volk gegen seine politische Führung auszuspielen. Wofür Tausende unserer Jungen begeistert und freudig in den Tod gegangen sind, Kaiser und Reich, die beiden bleiben uns eins und unzertrennlich. Sie sind die Bürgen deutscher Einigkeit und Größe, die Bürgen eines siegreichen Friedens. Keine Macht der Welt soll sie uns nehmen, heißt es in ihrer Kundgebung vom 21. September 1917. Doch schon im Frühsommer des Zweiten Kriegsjahres durchzog jene akademische Einheitsfront ein erster Riss. So richteten am 20. Juni 1915 insgesamt 352 Gelehrte eine durch den alldeutschen Berliner Theologen Reinhold Seeberg mitverfasste intellektuellen Angabe an den Reichskanzler, in der sie zum dauerhaften Schutz ihres Landes im Osten und Westen Annexion, Zitat, bis an die äußerste Grenze des Erreichbaren verlangten, was allerdings nur von einem Zehntel der Freiburger Hochschullehrer unterstützt wurde. Hans Delbrücks Gegeneingabe vom 9. Juli, die gegenüber Bethmann-Hollweg in rein sachlicher Erwägung auf dem Grundsatz beharrte, Zitat, dass die Einverleibung oder Angliederung politisch selbstständiger und an Selbstständigkeit gewöhnter Völker zu verwerfen sei, unterzeichnet mit gerade einmal 6 Personen noch weniger aktive Professoren der Universität Freiburg. Die Bemühungen der Mehrheitsparteien um verfassungspolitische Reformen und einen Verständigungsfrieden trugen dazu bei, dass sich diese Gegensätze ab 1916-17 weiter vertieften. Mitte Juli 1917 warnten 36 Professoren der Albert-Ludwigs-Universität ihren Kollegen Gerhard von Schulze-Gevernitz, der für die linksliberale Fortschrittliche Volkspartei seit 1912 im Reichstag saß, vor einer jeglichen, Zitat, Vermischung der inneren und auswärtigen Politik in dieser Zeit des größten Ernstes. Sie sehen ihn hier übrigens zusammen mit einem Sozialdemokraten auf dem Weg im Reichstag. Deutschlands eigentümliche Verfassung, so diese Professoren, sollte als Garant für dessen Emporkommen und Macht in ihren Augen unangetastet bleiben, um nicht den Sieg zu verspielen, den, Zitat, Heer und Flotte durch heldenmütige Anstrengung zu erringen im Begriffe sind. Einen Tag nach der Friedensresolution des deutschen Parlaments drohte der Psychiater Alfred Hoche, dem Nationalökonom in der nationalliberalen Breisgauer Zeitung, sogar ganz unverhohlen, Zitat, dass eines Tages ihre Wähler hier mit ihnen wegen ihrer Reichstagstätigkeit Abrechnung halten werden. Dieser rechtfertigte sein positives Abstimmungsverhalten darauf mit der in der Reichsverfassung niedergelegten Mandatsfreiheit und verwies auf zahlreiche Kundgebungen der Freundschaft und des Vertrauens, die ihn aus seinem gesamten Wahlkreis erreicht hätten. Knapp 29% der hiesigen Hochschullehrer sprachen den vor fast 6 Jahren oder völlig anderen Verhältnissen gewählten Mitgliedern des Reichstages im Oktober 1917 dennoch weiterhin die Fähigkeit ab, Zitat, gegenüber den heute zur Entscheidung stehenden Lebensfragen den Volkswillen in unzweifelhafter Weise zum Ausdruck zu bringen. Unter dem Freiburger Gründungsaufruf der Deutschen Vaterlandspartei mochten allerdings gerade einmal 20 Professoren ihren Namen setzen. Von einer erfolgreichen Isolierung Schulze-Gevernitz, der wiederholt in Uniform gegen die Altdeutschen agitierte, kann daher weder für die Universität noch auf der städtischen Ebene die Rede sein. Beinahe zwei Drittel der Freiburger Gelehrten lehnten es vermutlich aus wissenschaftsethischen Gründen ohnehin ab, sich in derart konkreten politischen Auseinandersetzungen zu positionieren. Allein die kollektive Abwehr feindlicher Propaganda traf in ihren Reihen auf hohe Zustimmung. Dieser Befund erklärt wohl auch, dass sich die Freiburger Civitas Academica ungeachtet aller ihrer inneren Konflikte bis zum Schluss ein tragfähiges Minimum an Gemeinsamkeiten bewahrte. Dies belegt sogar noch ihre letzte Kriegsresolution vom 24. Oktober 1918, in deren einmütig angenommenen Text es unter anderem heißt: Es geht in diesen Tagen um das Bestehen, die Freiheit und die Ehre unseres Volkes. Wir können es nicht besser ausdrücken als durch das tapfere Wort der Sozialdemokratischen Partei. Mit einem Frieden der Vergewaltigung, der Demütigung und der Verletzung seiner Lebensinteressen wird sich das deutsche Volk nie und nimmermehr abfinden. Es gilt heute, alle Kräfte zur Einheit zu sammeln. Es gilt freudig leiden und entbehren, aber es gilt auch stark sein und nicht in niedriger Undankbarkeit an der unerschöpflichen Kraft unseres Volkes verzweifeln. Wenn wir Deutsche alle uns zu solcher Einheit in Wahrhaftigkeit und Tatkraft zusammenfinden, dann werden wir nicht erliegen. Dies ist unsere Zuversicht und Hoffnung. Mit der Bekanntgabe der harten alliierten Friedensbedingungen Anfang Mai 1919 erloschen freilich alle Hoffnungen auf einen milden Wilsenfrieden. Als besonders ungerecht empfanden die meisten Deutschen den sogenannten Kriegsschuldparagraphen Artikel 231 des Versailler Vertrages, der die zukünftigen Reparationsforderungen der Siegermächte moralisch und rechtlich untermauern sollte. Noch vor der Bürgerschaft veranstaltete deshalb die Universität der völlig entmilitarisierten und permanent von einer französischen Besetzung bedrohten Stadt Freiburg am 10. Mai 1919 auf dem Münsterplatz eine große Protestkundgebung, auf der Ernst Fabricius als Hauptredner empört den Kriegsschuldvorwurf der Alliierten abwehrte. Wir sollen nun mit einem Mal die allein Schuldigen sein, schuldig sein an dem unendlichen Unheil dieses Krieges. Auf uns allein wird alle Verantwortung gewälzt und wir sollen nun allein alle die furchtbaren Folgen auf uns nehmen und tragen. Und das geschieht jetzt in der Wut, dass wir so lange heldenhaften Widerstand geleistet haben, mit dem unmenschlichen Hass, in der Rachsucht und Raubgier und Unversöhnlichkeit, mit denen immer weitere Erpressungen und Betrügungen an unserem Volke begangen werden. So haben sie es von Anfang an vorgehabt und ausgesprochen, die Vernichtung Deutschlands ist das Ende ihrer Machenschaften. Nach der Unterzeichnung des Vertrages erachtete es die Universität deshalb aufs Dringlichste geboten, der Verbreitung feindlicher Kriegsschuldpropaganda unter der Bevölkerung ermutigend entgegenzuwirken. Ihre zu diesem Zweck im März 1920 vorgeschlagene Erklärung der deutschen Hochschulen wurde jedoch nur durch eine Minderheit der befragten Rektorate unterstützt. Die kollektive Verarbeitung des Ersten Weltkrieges in den 1920er und frühen 1930er Jahren charakterisierte vor allem die Tatsache, dass es keiner gesellschaftlichen Gruppe gelang, eine von allen Deutschen akzeptierte Kriegserinnerung zu etablieren. Grob gesprochen konkurrierten bei der Suche nach dem wahren soldatischen Felderlebnis zwei politische Richtungen. Auf der einen Seite unterstrichen die Mitglieder des der SPD nahestehenden, 1924 als Bund republikanischer Kriegsteilnehmer gegründeten Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, den Klassenkonflikt zwischen hungernden Mannschaften und wohlgenährten Offizieren, dem erst die Novemberrevolution von 1918 ein Ende gesetzt habe. Auf der anderen Seite propagierten die nationalen Kriegervereine im Kyffhäuserbund, der einflussreiche Stahlhelm und der bündische Jungdeutsche Orden mit ihren Kriegsmüden der heroischen Freiwilligen von Langemark oder des emotionslosen Verdun-Kampfers das Zerrbild einer unerschrockenen Frontgemeinschaft, deren bewährtes Prinzip von Befehl und Gehorsam die gesamte Gesellschaft leiten müsse. Das Fehlen einer gemeinsamen Weltkriegserinnerung spiegelte nicht zuletzt auf die sehr unterschiedliche Gestaltung der Ehrenmäler für die deutschen Gefallenen zwischen Trauer und Heroisierung wider. Auch die Universität Freiburg ehrte ihre Kriegstoten mit einem Denkmal. Auf Antrag des Psychiaters Alfred Hoche hatte der Senat bereits am 25. November 1914 beschlossen, die Namen der gefallenen Hochschulangehörigen nach Kriegsende auf einer Gedenktafel verewigen zu lassen. Einstweilen verzeichnete eine provisorische und ständig aktualisierte Holztafel die toten Feldgrauen der Alberto Ludwigianer. Die war dann übrigens in der Wandelhalle des KG 1, also da gegenüber aufgestellt. Bis zum Frühherbst 1922 brachten die von Hoche seit Anfang 1915 persönlich angeschriebenen Eltern der Gefallenen fast 30.000 Reichsmark für das Denkmalprojekt auf. Hinsichtlich dessen äußerer Gestaltung verständigten sich die Stifter schnell darauf, dass die Namen aller Toten an einer allgemein und jederzeit zugänglichen Stelle sowie auf ein Material zu fixieren sei, das die Jahrhunderte überdauere. Ferner betrachteten sie es zu diesem Zeitpunkt noch als unerlässlich, den kommenden Generationen einen figürlichen Eindruck der, Zitat, Äußerlichkeiten des heutigen Frontsoldaten zu vermitteln. Doch erst Ende Januar 1923 entschied sich der Akademische Senat offenbar auf Anhieb für den Entwurf einer sitzenden Frauenskulptur des einheimischen Bildhauers Arnold Rickert. Verglichen mit dem antiken Speerträger der Ludwig-Maximilians-Universität München von 1922 oder gar den muskelbepackten Heroen der Universitäten Berlin von 1926 und Erlangen 1930 wirkte jedwede soldatische Attribute entbehrende Freiburger Plastik aus Muschelkalk überaus zurückhaltend. Auch deren neutrale Sockelinschrift, den Toten 1914 bis 1918, zwingt zu keiner kriegsfeierlichen Deutung. Im seltsamen Kontrast dazu standen freilich die magigen Ansprachen bei der Einweihung vom 26. November 1927, von denen hier lediglich aus jener des Hauptinitiators Hoche zitiert werden soll. Die Gestalt der trauernden Frau richtet ihr Antlitz nach Westen, auf den deutschen Strom zu, der heute noch fremde Ketten trägt, gegen die Vogesen, von denen 4 Jahre lang Tag und Nacht unablässig das Dröhnen der Geschütze in unsere Stadt herüberdrang. Wir finden in dieser Erinnerung den Weg wieder zu der Stimmung der Augusttage 1914, den Weg, über den für die meisten Gram und Enttäuschung, Not und Sorge ein graues Gespinst gebreitet haben. Wir sehen wieder die Bilder, wie die jungen Gesichter frisch und leuchtend von Hörsaal und Schulbank zu den Fahnen ihres Regiments oder zu den Meldestellen der Freiwilligen eilten. Wir empfinden wieder den tiefen Ernst ihrer Stimmung, die Bereitschaft der freiwilligen Hingabe an das große Ganze, die Reinheit der Gesinnung, für die Leben und Besitz, wenn es darauf ankommt, nur anvertraute Güter sind. Es ist Lüge, dass sie sich stellten, weil es befohlen wurde. Lüge, dass sie den Krieg wollten. Lüge, dass sie an Eroberung dachten. Angesichts der ihnen zutiefst deprimierenden Gegenwart Deutschlands diente ihnen das enthüllte Mahnmal nicht nur der Erinnerung, sondern auch als stummer Wegweiser in eine bessere Zukunft. Denn schließlich habe es selbst nach den nationalen Katastrophen von 1648 und 1806 noch, Zitat, ein einiges starkes deutsches Reich gegeben. Die Namen der gefallenen Universitätsangehörigen sollten nach dem Willen des Senats vor der akademischen Lesehalle im neuen Kollegienhaus angebracht werden. Das ist dort, wo sie heute steht, vom Hörsaal 1199. Zuvor erarbeitete eine Professorenkommission unter der Leitung des Althistorikers Ernst Fabricius ästhetische Vorgaben für die künstlerische Ausführung der Gedenktafel. Auf deren Grundlage Rickert Mitte Juli 1928 einen Entwurf einreichte, den die Senatoren noch im gleichen Monat genehmigten. Nach antikem Vorbild sind die neuen Namensspalten der ca. 3,20 Meter breiten und 1,90 Meter hohen Bronzetafel mit einer 4-zeiligen Aufzählung sämtlicher Kriegsschauplätze überschrieben. Als Widmung wählten die Mitglieder des Senats nach einer 8-monatigen Dozentenbefragung die Formel: den Toten zum Gedächtnis, den Leben zur Mahnung. Wer für andere stirbt, der will, dass sie leben sollen, um zu bekommen und zu erfüllen, wofür er sein Leben hingab, erklärte Fabricius den Studierenden dieser Entscheidung auf der Langemarkfeier vom 26. November 1929 und präzisierte: die Mahnung also, die mit dem Gedächtnis an die im Krieg gefallenen Kommilitonen sich zwangsläufig verbindet, ist die, dass wir unsere Pflicht erfüllen, um des Vaterlandes, um Deutschlands willen, mit allen unseren Gaben und Kräften, allzeit und überall im Geiste der Kameradschaft und Nächstenliebe. Das zweite Standbein der universitären Kriegserinnerung bildete der akademische Festkalender. Sieht man vom lautlosen Schmücken ihrer Soldatengräber auf dem städtischen Friedhof immer zum 1. November der in den Jahren 1915 bis 1918 einmal ab, so fand die erste gefallene Gedächtnisfeier der Alberto Ludwigianer am 29. März 1919 statt. Die seitdem fest institutionalisierten jährlichen Gedenkveranstaltungen in der Wandelhalle des neuen Kollegienhauses, heute KG1, verlegte man ab dem Wintersemester 1931-32 endgültig auf den Termin der im November 1928 eingeführten studentischen Langemarkfeiern. Vorher gab es immer zwei. am ebenso auf Initiative des Aster vom Senat zum Dies Academicus erklärten Jahrestag der Reichsgründung widmeten sich die Festredner dagegen fast ausschließlich den Kriegsfolgen. Zu konstatieren ist zunächst, dass keine der mir bekannten Reden bei jenen Feierlichkeiten die Schrecken des modernen Massenkriegs leugnete. Noch 1930 schärfte der Historiker und Kriegsteilnehmer Gerhard Ritter der versammelten Studentenschaft ein, Zitat, dass Frontdienst harte, nüchterne Alltagsarbeit sei. Gerade die Akademiker hätten während des Krieges häufig beschämt erkennen müssen, wie weit ihr militärisches Sachverständnis dem einfacher, ungebildeter, aber in der strengen Schule militärische Disziplin herangezogener Soldaten unterlegen gewesen sei. Auch der Jurist und ehemalige Frontoffizier Fritz Bringsheim empfahl den jungen Zuhörern zwei Jahre darauf eine realistische Perspektive auf das Leben im Feld. Die durch den Krieg gingen, haben manches abgestreift, das vor Zeiten das Leben leicht und schön machte. Heitere Gedanken, heller Flug war ihnen fremd geworden und viele hatten das Sprechen fast verlernt. Kein Wunder, dass 10 Jahre vergingen, ehe zu schildern unternommen wurde, was Krieg wirklich ist. Und nicht gering schien ihm die Gefahr, dass besonders die neuen Generationen es zu rasch vergessen. Einzig die Würdigung des begeisterten Idealismus der jugendlichen Kriegsfreiwilligen vor Langemark, die am 11. November 1914 angeblich mit dem Deutschlandlied auf den Lippen aus ihren Schützengräben gestiegen waren, um die gegnerischen Stellungen im Sturm zu erobern, bot in der Rückschau eine positivere Version des ansonsten eher desillusionierenden Frontalltages. Zu den stolzen Hinweisen auf die hohe Opferbereitschaft der jungen Kriegsteilnehmer gesellte sich stets die Trauer über ihren jähen Tod. Ohne die deutsche Niederlage vom Herbst 1918 zu bestreiten, appellierte deshalb der Mathematiker Lothar Hefter anlässlich der gefallenen Gedenkfeier am 21. Juni 1927 an die Freiburger Nachkriegsstudenten. Lassen Sie sich nicht beschleichen von dem Otterngezücht, das Ihnen weismachen will, Sie seien umsonst gestorben, die wir heute in Träumen gedenken ehren. Zum Schutz des Vaterlands sind Sie hinausgezogen. Eine bessere Sache gibt es nicht. Und hätten Sie es nicht mit Ihren Leibern mannhaft beschirmt, noch Schweres wäre uns beschieden gewesen. In ihrer Rettung des Reichs für die Nachgeborenen, ihrer Charakterfestigkeit und Tapferkeit, ihrer Kameradschaft und Mannhaftigkeit, ihrer einmütigen Begeisterung für hohe Ideale, schrankenlosen Pflichterfüllung und freien Einreihung in die rechte Ordnung, erblickten die offiziellen Vertreter der Albert-Ludwigs-Universität denn auch das stille Vermächtnis ihrer Gefallenen. Für die Mehrzahl der Festredner blieb dies freilich ein Kampf gegen feindliche Mächte, den die angehenden jungen Akademiker nur dann zu gewinnen vermochten, wenn sie bereits die Zeit ihres Studiums als ihren Tag von Langemark begriffen. Lediglich der rechtsliberale Pragmatiker Gerhard Ritter beharrte in seiner Langemark-Rede von 1930 darauf, Zitat, das vaterländische Gesinnung nur so weit ernst genommen zu werden verdient, als sie sich bewährt vor den konkreten, überaus nüchternen, sachlichen Pflichten und Aufgaben des Alltages. Mit Nachdruck warnte er sein Publikum vor dem, Zitat, Ungeist eines bloß empfindenden, nicht denkenden Nationalismus, in welchem der blinde Instinkt der Rache an die Stelle des klaren Bewusstseins nationaler Würde trete. Eine Jugend, die den Anspruch erhebt, eine neue, bessere Zeit herbeizuführen, müsse vielmehr zeigen, was sie weiß und was sie kann. Hierzu genüge es nicht, über politische Dinge bloß zu reden und zu diskutieren, ohne sich im Voraus eine ernsthafte Kenntnis von den unausweichlichen Sachbedürfnissen des deutschen Staates, seinen geschichtlichen Bedingungen sowie von den Möglichkeiten und Grenzen seiner Macht anzueignen. Die Rolle der Heimat im Weltkrieg berührten hingegen nur sehr wenige der gedruckten Ansprachen. So sagte etwa Ernst Fabricius am 18. Januar 1921 in seiner Rede zum Tag der Reichsgründung: Während des Krieges haben wir herrliche Beispiele des Opfersinns, der Hingabe und der Selbstlosigkeit im Felde nicht bloß, sondern auch daheim gesehen. Daneben sei jedoch die Selbstsucht riesengroß angewachsen, die Selbstsucht der Parteien, die Selbstsucht der Klassen, die Selbstsucht in allen Berufen und Ständen und die entsetzliche Selbstsucht des Einzelnen. Die Verantwortung für das alliierte Friedensdiktat pauschal den Repräsentanten der Republik zuzuschieben, versuchte indes keine der wörtlich überlieferten Festreden. Im Rahmen der universitären Lehrveranstaltungen wurde der Große Krieg und seine politischen Konsequenzen bis Mitte der 1920er Jahre relativ häufig, danach nur noch vereinzelt besprochen. Der Nationalökonom Gerhard von Schulze-Gevenitz las über weltwirtschaftliche Kriegsprobleme, über den Weltkrieg in wirtschaftlicher und weltpolitischer Beleuchtung sowie über Wirtschaftspolitik unter den Teilaspekten Weltkrieg, Frieden, Wiederaufbau. Seine Fachkollegen Walter Eugen und Adolf Lampe über das Reparationsproblem sowie die Schicht, da kam der Frühneuzeithistoriker durch, das Reparationsproblem beziehungsweise die Schicksale der deutschen Wirtschaft nach 1914 und der Jurist Woldemar von Roland über das Völkerrecht im Weltkriege. Über den Inhalt des Versailler Friedensvertrages informierten außer Roland und Wilhelm van Kalker vorrangig Fritz Marschall von Bieberstein und Hermann Kantorowicz, der neben dem Philosophen Julius Ebbinghaus auch die Kriegsschuldfrage behandelte. Die Vorlesung der Historiker Felix Rachfahl und Wolfgang Michael, dem die Philosophische Fakultät im Sommer 1920 eigens ein planmäßiges Extraordinariat für westeuropäische Geschichte verschafft hatte, konzentrierten sich hingegen zumeist auf die unmittelbare Vorkriegszeit. Recht oft kamen die Ereignisse der Jahre 1914 bis 1919 seit dem Wintersemester 1923-24 sicherlich ebenso in den politischen Kolloquien des Zeitungswissenschaftlers Wilhelm Kapp zur Sprache, die mit ihren regen Diskussionen kontinuierlich zwischen 60 und 100 Studierende anlockten. Für wehrwissenschaftliche Lehrveranstaltungen, wie sie ab dem August 1932 der Stahlhelm-Studentengruppe Langemark vorschwebten, wollte sich die Universität indes noch nicht einmal unter dem unmittelbaren Eindruck der Wahl Hitlers zum Reichskanzler erwärmen, da sie die, Zitat, wesentlichen Bedürfnisse der Hochschule auf dem Gebiete der Kriegswissenschaften bereits durch den Unterricht in den geschichtlichen Fächern gedeckt sah. Erst unter dem Rektorat Martin Heideggers, der schon in seiner Antrittsrede die Einheit von Arbeitswehr und Wissensdienst proklamiert hatte, befürworteten plötzlich alle Senatoren die Vergabe eines gesonderten Lehrauftrages für Wehrwissenschaft und Kriegsgeschichte. Dieser erging auf Vorschlag Gerhard Ritters noch im November 1933 an Generalleutnant A.D. Waldemar Erfurt, der in den folgenden zwei Semestern den Krieg im Osten im Winter 1914 und Frühjahr 1915 und die Offensive der Mittelmächte gegen Russland und Serbien im Jahre 1915 unter strategischen Gesichtspunkten analysierte. Ich fasse zusammen. Die Erfahrungen und Erinnerungen des Ersten Weltkrieges innerhalb der Freiburger Civitas Academica prägten demnach vor allem zwei starke Kontinuitäten. Zum einen überlebte deren kooperative Losung Omnia pro Patria sämtliche Irritationen. Die vitalen Interessen des Vaterlands rechtfertigten nicht nur jedes Opfer, sondern schien ebenso ein Maximum an unpolitischer Harmonie zu fordern, wie es allein der August 1914 generiert hatte. Zum anderen betonten die Organe der Albert-Ludwigs-Universität fortwährend, dass deren geografische und kulturelle Vorpostenstellung im äußersten Südwesten des Reiches ihrer Lerngemeinschaft eine besonders treue nationale Gesinnung abverlange. Selbst diese beiden Überzeugungen wandten sich nicht zwangsläufig gegen die Republik, der die meisten Freiburger Professoren und Studierenden gewiss indifferent bis skeptisch, jedoch nur selten offen feindselig entgegentraten. Ihre Hochschule war somit in jener historischen Ausnahmeperiode zwischen 1914 und 1933 weder eine Bannerträgerin der Demokratie, was wohl auch niemand erwartet hat von ihnen, noch ein notorischer Reaktionsherd. Eine vergleichende Einordnung und Gewichtung dieser Thesen wird natürlich nur mit Hilfe weiterer Fallstudien zur universitären Erfahrungs- und Erinnerungsgeschichte des Ersten Weltkrieges möglich sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.